Herzlich willkommen bei unserem Podcast der Shortcut Folge 16. Habe ich recht, Müller?
Hast du, ja.
Oh, das ist nett. Heute haben wir etwas Außergewöhnliches für euch geplant. Und zwar haben wir uns mal entschieden, mal ein Sammelkartenspiel, was eigentlich jedem Anime-Liebhaber halt bekannt ist. Und haben dazu halt noch zwei Leute eingeladen, die mit uns gerne das Thema etwas besprechen möchten. Und vielleicht auch Leute, die das Spiel nicht so kennen oder vielleicht das auch ein bisschen zu kindisch finden, was ich nicht glaube halt. Deswegen wollen wir es halt ein bisschen präsentieren. Ich möchte hier nochmal ganz herzlich die Franzi begrüßen.
Hallo.
Und einmal den Don.
Hallo.
Super. Schön, dass wir heute erstmal uns alle hier versammelt haben. Und dann können wir erstmal dann beginnen.
Sollte man vielleicht noch erwähnen, wir sitzen hier gerade an einem Tisch. Genau. Man sieht jetzt nur mich, aber
heute machen wir es halt etwas kommunikativer, etwas persönlicher, mal etwas anders. Das wird auf jeden Fall spannend sein. So, Dimbola, dann hast du natürlich die Ehre, die allererste Frage den beiden zu stellen.
Als der hier mit der meisten Yu-Gi-Oh!-Erfahrung.
Richtig.
Wie seid ihr zum Kartenspiel gekommen? Also ich bin nie zum Kartenspiel gekommen, deswegen muss ich euch leider fragen.
Also mir kam es halt so, wir haben, wie viele in der Kindheit oder vor 10 Jahren, nachmittags regelmäßig Animes geschaut bei RTL 2. Und da bin ich halt auch direkt zum Kontakt damit zugekommen, mit den ersten Folgen. Und irgendwann kamen halt tatsächlich die Decks raus. Und da hat man sich echt mit Freunden dann so gesagt, den Spaß, den gönnen wir uns halt auch mal, haben irgendwie das Taschengeld zusammengekratzt und haben uns die Decks gekauft und sind dort direkt auch zum Spielen gekommen.
So direkt zu so die ersten Structure-Decks?
Genau, so ich habe noch mit Yugis Deck angefangen, mein Kumpel damals noch mit Kaibas Deck und irgendwie hat man sich da die Regeln irgendwie zusammengewürschelt und irgendwie auch regelmäßig dort angerufen und gefragt, wie kann man das eigentlich spielen oder wie ist was zu verstehen.
Und ich meine, hättet ihr auch mit Pokémon anfangen können oder ich meine, damals auf RTL 2 lief auch noch Duel Masters.
Ja, Pokémon haben wir zwar auch mal gesammelt, habe ich auch noch Ordner von, aber irgendwie, da war ich glaube ich noch zu jung, um mich mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen. Das habe ich nie so wirklich verstanden. Also es kam erst viele Jahre später, dass ich irgendwann gedacht habe, so, auch ja, geht eigentlich, aber dann war es auch schon zu spät.
Ja, ich fand eigentlich, der Einstieg war eigentlich ganz gut. Bei Yu-Gi-Oh! Die haben das so wirklich so richtig mit diesem Opening, was so, du bist dran, du fängst an und du machst es einfach. Und dann dachtest du so, geil, ich möchte die Karten auch mal haben. Dann war es natürlich für viele ein sehr, sehr großer Kostenfaktor, sich mal solche Karten am Anfang zu kaufen. Ne? Und dann kam halt natürlich, wie ich mich noch dran erinnere, für die PlayStation 1 das erste Yu-Gi-Oh! Spiel, was leider mich total zur Verwirrung gebracht hatte, wo Zauber- und Fallenkarten komplett vertauscht wurden, Monster kombiniert wurden und hat man sich gedacht, was ist jetzt richtig? Ist das, muss man jetzt die Regeln, besser gesagt, von dem Anime selber nehmen oder muss man die von der PC halt beachten? Weil als Kind hast du da nicht so eine, ne, Unterteilung. Wie ist es denn bei dir ergangen, Franzi?
Ja, bei mir war es eigentlich auch so. Klar, ich habe den Anime geschaut. Also damals war das ja noch so ein Zeichentrick. Kein Mensch hat mit, weiß ich nicht, 8 gesagt, ey, ein Anime. Und aber da bin ich gar nicht drauf gekommen, das zu kaufen. Ich wusste gar nicht, oh, bei Müller oder wie sie alle heißen, kann man Karten kaufen. Bei uns war das auf dem Schulhof schon so. Einige hatten die Karten und man fing an, die zu tauschen. Man hat weniger gespielt, man hat mehr getauscht. So, boah, die schönere Karte und der Drache ist viel cooler als deiner. Und so hat er war ja wirklich so. Und klar, als Mädchen habe ich mir dann die hübschen Karten rausgesucht und hatte irgendwann so ein bisschen gut gedealt und hatte dann so einen Haufen schöner Karten.
Also hast du eher mehr so die Glitzernden gesammelt?
Ja, die Glitzernden und eben alles, was ein bisschen mädchenhaft aussieht.
Bei uns waren das hier diese Chips, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese.
Ach, die Caps, die
du meinst, so? Genau, wie die dann so aufeinander geworfen hast und je nachdem, auf welche Seite sie sich gedreht haben, hast du entweder deinen Einsatzchip verloren oder hast halt den vom anderen gewonnen.
Ja. Das stimmt. Ja, und meine zweite Frage zu euch halt, hat jemand halt von euch nochmal bei irgendeinem Turnier damit gemacht? Und wenn ja, wie war es halt?
Ich habe noch nie in einem Turnier mit mir gemacht, muss ich sagen. Ich würde es jetzt, weil damals als Kind oder sage ich mal, als ich jünger war, konnte ich es noch nicht so gut. Ich hatte nicht die tollen Karten und die Regeln waren mir nicht so bewusst. Jetzt spiele ich ziemlich gut, habe ein gutes Deck. Also, ne? Aber für die Turniere heutzutage reicht es nicht, weil heutzutage wird ja Synchro und was ich Pendelbeschwörung und damit spiele ich gar nicht. Das ist mir viel zu neumodisch. Ich spiele lieber wirklich mit den alten Karten und damit habe ich keine Chance. In einem Turnier, leider.
Und wie ist es bei dir dort?
Wir hatten tatsächlich in der Stadt so einen kleinen Kartenladen, Comicladen gehabt. Und da war es echt so 5 Jahre bestimmt, 6 Jahre meines Lebens, wo ich halt den ganzen Sommer durch dort verbracht habe, auch einige Winter. Und die haben auch regelmäßig tatsächlich Turniere gemacht, auch thüringenweit. Und da war es aber schon wieder so ein Altersproblem gewesen. Bei der Voranmeldung gab es halt auch schon so ein hauseigenes Turnier. Da konnten sich die besten 5 tatsächlich dann auch anmelden für das Thüringen-Turnier. Und das Problem war aber, ich durfte damals nicht nach Weimar. Also obwohl ich mich qualifiziert habe, hat mein Vater einfach gesagt, nö, du fährst jetzt nicht irgendwo in Karten spielen. Und da war für mich ja halt die Anmeldung auch schon wieder hinfällig. Und ja, schade.
Lustigerweise, ich war sogar wirklich mal auf dem Turnier, jetzt wo du sagst, so lokaler Kartenladen. Wir hatten einen in Lippstadt bei uns. War so ein Kartenladen, also nicht diese, war nicht diese Games Workshop, es war halt wirklich so ein eigenständiger Typ, der
ja,
einen Kartenladen aufgemacht
hat. Bei uns auch.
Und der hatte da unten drunter einen Keller. Und da standen halt so ganz viele Stühle und Tische und so, und dann waren sich da permanent Leute am Duellieren. Und irgendwann, ich hatte mir dann so ein Deck gekauft. Ich glaube, das war sogar dieses hier. Nee. Kann nicht sein, weil es ist viel zu neu. Irgendein Deck, das habe ich gar nicht hier, habe ich mir dann gekauft gehabt, dann habe ich einfach mitgemacht und so als kleiner Bub bin sofort rausgeflogen. Ja,
bei uns war halt im Keller auch so 4, 5 Bierbänke aneinandergereiht, ja, und halt relativ nackiger Laden und ja, da war die meiste Zeit hat man eigentlich gar nicht so viel gekauft, sondern eigentlich mehr unten gespielt und getauscht.
Der hatte gute Preise. Der hat fast auf alle Sachen hat die 50% gegeben.
Okay, so großzügig war unser damals nicht.
Gib mir mal die Adresse.
Ja, gibt's nicht mehr.
Scheiße.
Aber es war Lippstadt Klusetor 9, glaube ich. Ich weiß nicht, was da jetzt ist und für was ich da jetzt gerade Werbung mache, aber.
Nee, bei mir war es, ich war auch einmal an dieser Essener Spielmesse. Ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist. Da kann man ja halt immer verschiedene Spiele ausspielen, da wird ja alles dir gezeigt. Einmal das, was halt neu erfunden wurde, was schon bestehend ist, was man ausprobieren kann. Und dann gibt es halt noch auf jeden Fall dort eine gute Yu-Gi-Oh!-Abteilung auch. Dort wird auch wirklich für Kinder und auch schon Fortgeschrittene sogar sitzen da, ja, nennen wir es mal Spielmaster, wie die sich halt nennen, und versuchen dir halt wirklich Yu-Gi-Oh! Naheliegend beizubringen. Für mich persönlich die Erfahrung, ich habe 2 Stück getestet von denen, die mir wirklich so die Grundregeln erklärt haben. Da war aber noch nicht, wie du es sagst, mit der Pendelbeschwörung, Synchrobeschwörung. Ich glaube, da war dieses XYZ irgendwas.
Ja.
Ich glaube, das war doch XYZ-Beschwörung, genau, war, glaube ich, das Höchste, was da noch war. Und die haben das wirklich nicht so gut rübergebracht, wie man es halt selber, wie du es halt sagst, wenn man das halt mit einer Serie verknüpft, wenn man das mit einem Spiel verknüpft, dann finde ich persönlich, steigert sich da die Laune mehr um ein Sammelkartenspiel, als wenn da irgendein No-Name drüber kommt und sagt, ja toll, ich habe hier ein Spiel, nennt sich Yu-Gi-Oh! Da gibt es Monster, da gibt es Zauber, da gibt es Fallen, aber ja, was mache ich denn da? Die dritte Frage, Dominik.
Ich wollte eigentlich da noch weiter drauf eingehen. Gibt es eigentlich ein Anime so mit Pendelbeschwörung? Gibt es den schon?
Ja, den gibt es schon. kennt jemand vielleicht den Titel von euch?
Also wie der jetzt heißt? Arc 5, glaube ich.
Arc 5?
Ist dann mit den Pendelbeschwörungen.
Stimmt. 5Ds war noch XYZ, ne?
Genau,
was war das mit diesen Rennen, wo ich da sowieso den Sinn überhaupt nicht mehr verstanden habe, wo die
auf
Motorräder gegangen sind und dann ihre Beschwörung gemacht haben. Ich so, wenn ich mir die Karten hole, Sammelkarten spielen, muss ich jetzt auch Motorrad fahren, oder wie?
Du musst jetzt deinen Führerschein machen.
Ja, erst mal einen Motorradschein, damit du da starten kannst. Das waren diese Turbo-Duelle. Aber ich meine, das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Gab es ja noch irgendwelche Speedmarken oder sowas? Mm. Schlag mich, wenn es jetzt falsch ist. Aber gab es auch so einzelne Karten, meine ich, die jetzt dann auch übernommen wurden. Das Spielesystem selbst hat sich nie so richtig durchgesetzt.
Warum auch?
Also.
Ich weiß nicht, aber das kam ja, glaube ich, aber erst nach den, also nach den traditionellen.
Nach den Jax-Folgen.
Ja, das kam wirklich nach denen, wo der Pharao, glaube ich, alles, diese ganzen Geschichten vorbei waren.
Genau.
Dann kamen dann noch die Elementarhelden.
Genau, dann kamen die Elementarhelden und dann.
Und dann die Turboduelle.
Und dann kamen die Turboduelle, genau.
Mhm.
Ich fand hier so am Anfang war das irgendwie so ein interessanter Ansatz, wo man sich das angeschaut hat, aber danach irgendwie wurde es langweilig. Also ich weiß nicht.
Das ist ja dann im Prinzip, das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Nee, wir haben ja eben schon gesprochen, warum ihr nicht Pokémon gespielt habt. Also dieses Komplizierte hat sich ja irgendwie alles nicht durchgesetzt. Warum, also gibt es noch andere Gründe, warum jetzt Yu-Gi-Oh! So das Nonplusultra-Kartenspiel ist und nicht?
Also bei mir hat sich das immer so ein bisschen hin und her gerankt zwischen Yu-Gi und Magic. Das waren so die beiden Kartenspiele, die ich eigentlich so in Zeiten meines Lebens eigentlich immer so begleitet haben. Das Problem, also was heißt das Problem? Magic ist halt, hat einfach keine Feldbegrenzung. Und dadurch wird es halt teilweise bei manchen Spielen halt unglaublich unübersichtlich, wenn man dann so plötzlich 20, 30 Karten auf dem Feld hat. Und irgendwie war das halt bei Yu-Gi immer schön übersichtlich. Deswegen bin ich da so irgendwie hängen geblieben.
Ich muss unbedingt mal Magic spielen.
Kann ich empfehlen. Also Kartendesign finde ich bei Magic tatsächlich besser.
Also ich habe leider auch nie die Leute getroffen, die das überhaupt so richtig spielen. Ich habe nur von dem Spiel gehört, alle haben es gefeiert. Aber ich habe wirklich nie einen gehabt, wo ich mir so ein Buch hingelegt wurde. So, hey, hier, kannst du dir mal beibringen lassen? Da hast du dir die Sachen durchgelesen und hast gesagt, nee, ich bleib trotzdem bei Yu-Gi-Oh. Ja. Das ist die bessere Entscheidung. Vielleicht ändert sich das, wenn mir das mal einer zeigen wird. Würde ich auch ganz gerne mit dir. Ich bin immer offen für Neues. Deswegen.
Der Alex Roston von NanaOne. Hallo Alex. Der macht eine Spieleshow auf NanaOne, wo er Kartenspiele spielt.
Aha.
Also, ne?
Mit so einem Selfie-Stick.
Vielleicht bringt das dir bei, so im Livestream auf Twitch.
Wow. Wolltest auch was sagen,
oder? Ja, ich würde auch was sagen, wenn ich darf.
Nein.
Nicht? Okay. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, dass Magic sehr, sehr gut aussieht. Einfach die Kartengestaltung ist teilweise noch schöner als bei Yu-Gi-Oh!
Mhm.
Aber die Zugänglichkeit ist nicht so da. Das ist natürlich auch alles sehr künstlerisch und dadurch sehen die Karten sind ja auch viel detaillierter, viel mehr wie so ein Ölgebilde.
Genau.
Gebilde, Gemälde. Und ich glaube, das schreckt auch viele ab, weil das sieht auch viel umständlicher aus. Tausend irgendwelche Zahlen und tausend Ziffern und Beschriftungen. Und Yu-Gi ist ein bisschen übersichtlicher, auch schon, wenn du dir eine Karte anguckst. Die sieht aus, als würde man es leichter verstehen.
Mhm.
Und für viele ist es dann so, okay, das kann ich mal schnell lernen. Und ich kann vor allem die Serie dazu gucken, die mir auch schon die Grundlagen beibringt.
Genau.
Ich fange nicht bei Null an.
Genau, das war auch der Punkt, wo mich halt das Spiel auch hingeführt hat. Wo die das wirklich so erklärt haben, ich meine, klar, da wurde nicht alles erklärt.
Ja.
Da hat unser das komisch erklärt.
Genau, da haben wir es komisch erklärt oder man hat es sich von einem anderen komisch erklären lassen. Doch dann haben wir unseren Master Don hier ja gekriegt, der uns dann natürlich den Spiegel endlich mal gebrochen hatte und wir endlich mal die Regeln und Google als Suche dazu verwendet haben, um wirklich die Richtigkeit der Effekte darzustellen. Und was ich euch da auch ganz gerne mal fragen würde, ist, wenn ihr euch wirklich mal so Booster, Structure Decks oder irgendwas zusammenstellt, was achtet ihr darauf bei den Karten? Also was ist euch wichtig?
Also meinst du jetzt mehr beim Deckgestalten oder?
Beim Deckgestalten, genau.
Würdest du da anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Okay. Also ich persönlich versuche immer, meine Decks möglichst klein zu halten. Also heißt wirklich so 40, 45 Karten da irgendwie einzuhalten. Und andererseits suche ich mir mal ganz gerne so ein, zwei mächtige Karten aus, wo ich dann das Deck drumherum baue.
Mhm. Das bedeutet, du baust dir eigentlich ein Fundament erstmal auf und dann baust du einfach nur drumherum auf. So gesehen so zwei starke Effektkarten, die man vielleicht noch verknüpfen kann mit irgendwelchen Zauber- oder Fallenkarten und dann halt irgendwie, um an diese Karte heranzukommen oder irgendwas anderes, ne?
Richtig, genau.
So spiele ich zum Beispiel gar nicht. Also wir sind da ziemlich unterschiedlich.
Mhm.
Ich habe gerne Decks, also erstmal bin ich ja ein Mädchen, das heißt, ich hätte gerne ein Deck, was hübsch aussieht. Ja, muss ja auch sein, aber die Möglichkeit gibt mir Yu-Gi-Oh! Ja auch. Es gibt ja viele Mädchendecks in Anführungsstrichen.
Tonkarten.
Tonkarten beispielsweise sind ja auch alle sehr niedlich oder Harpien, da gibt es ja jede Menge irgendwelche Zauberinnen. Ja, für mich ist es wichtig. Und dann, ich bin nicht der Typ, der sich eine starke Karte aussucht und sagt, okay, um die baue ich drum rum, sondern eher andersrum. Bei mir sind alle Karten eigentlich so 3 Sterne, 4 Sterne, maximal 5 Sterne. Also wirklich nicht sehr aufwendig. Auch ungern irgendwelche Synchro-Beschwörungen und Fusionen. Ich habe mittelmäßige Karten vom Sternenmodus her und booste die gerne mit 1000 weiteren Karten, dass ich sie praktisch in Wechselwirkung einfach miteinander kombinieren kann.
Und kannst du uns ein Beispiel liefern?
Ich spiele ein Harpien-Deck. Das ist auch mein Main-Deck. Und Harpien, was haben die denn? 1-3-Angriff? Das ist nicht viel.
Ja.
Aber wenn ich schaue, meine Harpien beispielsweise boostet sich selber und andere Windmonster um 300.
Mhm.
Und zusammen mit steigender Luftströmung, also einer Feldzauberkarte, die nochmal 500 für alle fliegenden Monster gibt oder Windmonster, bin ich schon bei einem Boost von 800. Und mit 1,3 plus 800 sind wir schon wieder für ein 4-Sterne-Monster in einer sehr hohen Zahl.
Das stimmt. Wenn man sich so die Anfänge der Monster anguckt, also wenn man mit 4 oder 5 Sternen da einen aufruft, hat es natürlich immer einen Nebeneffekt.
Richtig. Ja? Und das umgehe ich am allerliebsten.
Genau.
Kennt ihr noch von damals dieses Online-Spiel, was Konami mal hatte?
Das Yu-Gi-Oh?
Das Yu-Gi-Oh! Online-Spiel, ja.
Ach, du meinst, wo man jetzt wirklich am Computer das spielte? Ja, da musste man doch, glaube ich, Geld bezahlen als Währung und dann, um mit einem anderen Duell zu...
Du hast irgendwie so ein paar Karten bekommen, die waren halt recht schlecht. Und wenn dann irgendwie einmal so ein Paket geholt hattest, so ein Booster-Paket, hast du direkt 4, 5 Structure-Decks umsonst dazu bekommen, direkt beim ersten Mal, und dann hattest du eigentlich ganz gute Karten. Und ich hatte das dann mit einem Kumpel aus Österreich, habe ich das mal gespielt gehabt, und fällt mir auch erst jetzt ein. Ich hatte so ein Jinro-Deck. Und es war eigentlich auch ganz gut, aber es waren halt wirklich so starke Karten. Da waren einfach nur starke Karten, die wirklich so overpowered sind. Einfach die alle reingepackt. Und ich habe mich gut geschlagen. Ich habe es eigentlich immer ganz weit geschafft in diesen Online-Turnieren, weil die meisten gehen ja irgendwie so vor. Aber dann gab es immer, deswegen haben wir immer, du konntest da filtern, welche Nationalitäten mitmachen dürfen. Japaner raus, Koreaner raus. Deswegen war ich auch so gut. Wenn du mit denen spielst, die sind ja wirklich, also die haben irgendwie, also wirklich die schlechtesten Karten drin, die es nur gibt. Aber zusammen sind die so gut, egal was er für eine Karte zieht, er zerstört dich.
Ja, faszinierend. Ich habe mich auch mit einem so einem Spezi mal unterhalten, einfach nur mal so im Deckbau und so. Der hat mit Wörtern um sich geworfen, wo ich mir dachte, noch nie gehört und noch nie damit drüber nachgedacht. Und auch mit so Kartenzählsystem halt, dass es Karten gibt, die halt so +1, -1 Handkarten rechnen. Und dass dann manche Karten wurden dann plötzlich bei ihm sinnvoll, wo ich mir niemals gedacht hätte. Ich habe leider auch kein Beispiel mehr dafür. Aber er hat dann wirklich so darüber nachgedacht, so welche Karten haben dann irgendwelche Handkartenvorteile, nur weil irgendwie eine 2 Opfern hat oder andere hat wieder -1 gegeben, damit die Hand beschleunigt wird. Und das sind so Sachen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Deswegen spielen wir nicht bei Turnieren.
Genau, deswegen spielen wir heutzutage nicht mehr in Turnieren mit.
Ich habe auch, wenn ich mich mit sowas beschäftige, habe ich immer den Anspruch, ich muss komplett durchdrungen haben, erst dann kann ich irgendwas machen bei Yu-Gi-Oh!
Ja.
Da gehen schon mal einige Stunden ins Land.
Ja, das ist halt ein bisschen aufwendiger, wenn man Pech hat.
Ja, und wenn man sich halt mit so vielen Karten halt beschäftigen will, hat das ja auch natürlich einen Kostenfaktor, ne? Das ist ja bekannt.
Ja, das kostet viel Geld.
Genau. Dürfte ich fragen, wie viel ihr so um den Dreh ausgegeben habt? Auch für die Zuschauer, damit ihr so wissen, in welchem Segment man sich da bewegt auch.
Das ist eine gute Frage.
Also, ja.
Ich glaube, wenn man nur sagt, ich spiele mit Freunden ab und an mal als Hobby und ich finde vielleicht die Serie cool und will dasselbe Deck wie Yugi, kann ich mir das einfach kaufen. Ein Structure Deck ist fertig.
Genau.
Und kaufe mir das für, ich weiß nicht, 20 Euro, 30 Euro.
Zehner.
Mittlerweile für einen Zehner bist du gut dabei.
Früher waren die teurer.
Ja, wahrscheinlich, weil die dann der Yugi hier oben drauf haben, dann kosten sie 10 Euro mehr.
Genau. Damit kommt man eigentlich gut zurande. Aber wir haben ja mittlerweile hunderte Karten und auch verschiedene Decks, die wir uns wirklich auch zusammen kaufen. Das heißt, nicht nur, dass wir ein fertiges kaufen, wir kaufen Booster. Ein Booster kostet heutzutage zwischen 79 Cent und 5 Euro, je nachdem, wie alt es ist.
Mhm.
Das heißt, das kostet schon mal richtig, richtig Geld.
Richtig.
Und wenn wir jetzt versuchen, eigene Decks zusammenzubasteln, beispielsweise ich versuche gerade, ein Magi-Deutsche-Deck zusammenzubekommen. Das sind alle kleine Prinzessinnen, Pudding-Prinzessinnen und solche Sachen. Die sind sehr, sehr teuer tatsächlich. Mhm. Die gab es mal eine ganz kurze Zeit lang in Boostern. Die gibt es aber nicht mehr. Und die einzelnen Karten muss ich jetzt gucken über eBay oder Amazon. Und das kostet auch Geld. Also so eine Karte kostet vielleicht 3 Euro. Gucken wir mal, 70 Cent mindestens Versand. Bin ich schon wieder bei knapp 4 Euro für eine Karte. Das läppert sich.
Ja, klar.
Also da sind schon ein paar hundert Euro geflossen in den letzten Jahren.
Du kannst vielleicht mal erzählen, fällt mir gerade so ein, hattest du mir mal erzählt, dein Kollege hier aus Düsseldorf, der hat ja sein Geschäft aufgebaut.
Ja, der kauft sich halt jetzt durchgehend halt immer die Yugi-Karten und verkauft sie halt wieder. Und die Karten, die er halt braucht zum Spiel, die verwendet er auch gern, und die halt, die man sowieso bei Boostern oder die kriegt man ja dreifach, vierfach, fünffach, die gebrauchst du ja auch nicht, die liegen ja halt nur rum, deswegen verkauft er die und ja.
Hinterher auf eBay vielleicht ist diese Stapel hier so 2000 Karten und
genau.
Gruselig. Gruselig.
Kriegst du dann irgendwie für 10 Euro und verkaufst dann in so kleinen Bundles wieder und dann. Habt ihr das von ihm gehört?
Ja, ja, gestern lief bei ihm eine Auktion aus, habe ich gesehen.
Ja, der hat die erfolgreich abgeschlossen.
Ich weiß nicht, wie viel es war, aber er meinte, ja, in 2 Stunden läuft sie aus und wahrscheinlich so viel, dass er sich neue leisten kann.
Ich also glaube, das 60 Euro hat er gemacht.
Naja,
ja.
Das sind schon wieder ein paar neue Karten.
Ja. Deswegen, ja, meint doch, ist auch eine erfolgreiche Woche für ihn.
Neuer 2000er Stapel.
Ja, kann sein.
Ne, ja. Hab ich habe ja neulich mit ihm auch mal, vor einer Weile mit ihm gesprochen, da haben wir uns beide mal ein paar Booster gekauft. Ich so, jo, hier, guck mal, da sind noch zwei übrig, nimm sie dir mal. Hat sich gekauft, aufgemacht, fand die Karten nicht so toll und später dann festgestellt, dass er sie dann für 40 Euro verkauft hat. Wahnsinn. Wo ich mir dachte, ey, und ich genau die beiden war ich zu geizig und habe die nicht mehr mitgenommen.
Die anderen vier, die du aber gekauft hast, waren wertlos.
Ja, die waren praktisch wertlos. Ein, zwei Euro Karten dabei.
Aber was mich am meisten gewundert hat, ist, als du mir über WhatsApp das Bild geschickt hast und hast gesagt, die verkaufen die jetzt in Düsseldorf mittlerweile beim Saturn.
Ja, das...
Das hat mich echt geflasht, also vor allen Dingen, in welchem Bereich ist das denn überhaupt?
War beim Merchandise, also generell so bei...
Da, wo die Games stehen.
Ja. Also da, wo die Games stehen. Oben dann so, genau. So von der Treppe links.
Ja, rechts.
Wo halt auch so Kaffeetassen von Big Bang Theory und sowas sind.
Gegenüber von dieser Info bei uns.
Ja, muss ich mal besuchen. Wird nicht anders gehen. Nee, ich habe mal einen Kostenfaktor errechnet gehabt. Ich weiß sogar, die Zahl, das sind 175,71 gewesen.
Das geht aber.
Insgesamt für alle Karten, die ich jetzt bis jetzt geholt habe.
Mhm. Klingt harmloser, als ich gedacht hätte.
Nee, das war ja, als du hier es richtig angefeuert hattest und ich mir bei Amazon Prime nochmal zusätzlich 5 Euro auf dieses Starter-Paket von Yugi da, die drei Decks sind. Habe ich mir die 24-Stunden-Lieferung gemacht, damit wir es auf jeden Fall an diesem Tag zocken können. Wir haben sogar einen Aufpreis dafür gezahlt, damit es geschieht.
Oh.
Deswegen, ja. Und
zu viel der Ehre.
Ja, und jetzt ist er verflucht, mit der Exodia besiegt zu werden.
Ja. Gibt Besseres.
Selbstverständlich. Und natürlich, wenn ihr euch solche Decks halt zusammenstellt, da achtet ihr bestimmt auch auf die Zaubereffekte. Und meine Frage dazu ist einfach, wie wichtig ist euch so ein Effekt? Dann zum Beispiel dir.
Also die Effekte sind ja allgemein ja eigentlich schon spielentscheidend. Teilweise, also von den Zauberkarten teilweise mehr sogar als von den Fallenkarten, weil die also teilweise auch ein Spiel richtig rumreißen können, weil die einfach die Spielesituation ändern können. Also so die Karten, wo jeder sich mit Yugi ein bisschen beschäftigt, ja auch kennt, ist halt zum Beispiel das Schwarze Loch, wo dann einfach das komplette Feld leer ist und kann ja passieren, dass man selbst gar kein Monster mehr hat und nicht weiß, wie man da jetzt irgendwie mit 3 Level 7er Monster oder so zurandekommen soll. Und man zieht einfach das schwarze Loch, liegt hin und sagt dann, okay, neuer Start, jeder fängt jetzt bei 0 an.
Ja.
Ist schon manchmal echt übel.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass es bei unseren Duellen, die wir hier gemacht haben, war es ja so, dass jeder eigentlich immer so eine Standardkarte hat, wie Schwarzes Loch, wie Überläufer,
Fallgrube,
Blitzeinschlag. Was ich aber komischerweise wirklich doch komisch finde, ist, dass von uns noch gar keine Rage hat. Ich habe geschaut, die Karte ist so um die 11 bis 15 Euro wert.
Ist Rage nicht sogar auf der Bannliste?
Ich meine auch, bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Sie war es mal, auf jeden
Fall. Also sie war auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr wirklich aktiv in Turnieren spielen, keine Ahnung, ob die jetzt eigentlich nun immer wieder raus ist.
Mhm. Aber wie steht ihr denn selber so zu den Einschränkungen, die halt Konami, also jetzt nennen wir es mal Bannliste, findet ihr das, dass die da so viele Einschränkungen halt bei den Yu-Gi-Oh! Spielen eingebaut haben? Weil ich sehe da eher Vorteile und Nachteile auch.
Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also es ist unglaublich anstrengend natürlich, wenn man sich ein Deck zusammenstellt und dann auf die Liste schaut, die aktuelle Liste vor allem, und dann sieht, okay, 4, 5 Karten, dürfte ich jetzt nicht in einem Turnier spielen. Es gibt Leute, die sagen, mir egal, im Privaten spiele ich trotzdem damit.
Ja, klar.
Aber bei uns ist es ja so, wir gucken schon, dass wir sagen, okay, wenn es auf der Bannliste steht, lassen wir es auch raus. Und dann kann man sich natürlich ärgern, man hat sich ein tolles Deck zusammengestellt. Und 4 Karten, die vielleicht entscheidend sind dafür, funktionieren einfach nicht.
Ja, klar.
Ich sage jetzt mal, bei mir Harpien Flederwisch würde ich super gern benutzen, aber steht auf der Bannliste.
Ja, okay. Nee, ich habe ja vor kurzem gehört gehabt, dass jetzt bei den Pendelkarten hat Konami die gerade richtig rausgehauen, halt immer mit den neuen Sachen halt, ne, wo man da, keine Ahnung, bei einer Pendelbeschwörung direkt 5 Monster rufen kann, wie mir das bekannt ist. Und jetzt haben die einfach alle Karten, die rausgebracht haben, haben es irgendwie bei einem Turnier verwendet gehabt und haben darauf folgend, einen Monat später, einfach mal fast alles gebannt. Das heißt, es ging einfach nur darum, wieder natürlich ein Geschäft zu machen, um Geld zu verdienen, ist ja auch selbstverständlich, aber danach fast mal die ganze Quelle mal zu vernichten wieder, ist meiner Meinung nach nicht die Lösung.
Das ist ja auch einfach, es ist halt ein Kartenspiel, ein gedrucktes, wenn es jetzt, sag ich mal, es gibt ja ganz viele Online-Kartenspiele, da änderst du halt eben mal den Wert, patch das rein und dann ist das ja behoben und
ja, das Problem ist halt, ich denke auch, die haben halt auch mit ihren Karteneffekten dass sie immer wieder was Neues bringen wollen. Also nach den Elementarhelden kamen die Xyz, dann die Synchro und jetzt die Pendelbeschwörung. Das große Problem ist, die schaffen es wahrscheinlich nicht wirklich rauszusuchen, was für Folgen das hat für das allgemeine Spiel. Mhm. Dass da teilweise Spielesysteme komplett über den Haufen geworfen werden und auf Turnieren wahrscheinlich unglaublich einseitig werden, dass dann von 20 Spielern wahrscheinlich alle nur noch dasselbe Deck haben und es nur noch darum geht, wer hat jetzt im zweiten Zug die besseren Karten gezogen und vernichtet das Spiel sofort.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, bei den Synchro-Beschwörungen war es ja so, dafür hat man doch so ein Extra-Deck, so wie man es früher von den Fusionskarten hatte.
Ja.
Ne? Das Ding ist ja, du darfst ja maximal, wie es mir bekannt ist, 60 Karten darf man maximal haben im Deck. Ne? Aber darf noch zusätzlich 15 Karten auf sein Extra-Deck packen.
Ja, genau.
So lege ich da richtig?
Ja.
Ja.
Ja, und ist es eigentlich nicht eher mehr ein Vorteil als also ein Nachteil, dass man praktisch gesehen 75 Karten hat?
Ja gut, das Extra-Deck, also die Monster, die im Extra-Deck liegen, sind ja nicht ständig zur Verfügung. Also die haben ja auch ihre Bedingungen, um gerufen zu werden. Halt wie damals mit den Fusionsbeschwörungen. Also das finde ich persönlich jetzt gar nicht so dramatisch.
Du musst sie aber ja auch nicht ziehen. Also du kannst, wenn die Bedingung erfüllt ist, kannst du sie ja rufen.
Du kannst, du musst aber nicht. Aber vorteilhaft ist es halt natürlich, die brauchen halt einen Extra-Stapel halt irgendwie für Fusionsmonster oder Synchro-Monster. Einfach so, die haben ja... Die zieht man ja nicht in dem Sinne. Das ist halt das Problem an denen.
Aber das ist der Vorteil, das wollte er ja gerade sagen. Dass es ein Vorteil ist, dass du sie nicht ziehen musst, sondern wenn du die Voraussetzungen alle auf der Hand hast oder auf dem Feld, was auch immer, dann kannst du es einfach aus dem Deck nehmen.
Ich finde, das ist irgendwie so elementar gegen die Kartenspiellogik, weil eigentlich ist es ja bei der Kartenspiellogik so, du ziehst die Karten, hoffst, du hast jetzt eine gute.
Genau.
Aber du kannst ja einfach drauf verlassen.
Genau.
Ja. Du hast sie
bei einem
guten Monster einfach im Side-Deck.
Weil für mich persönlich war es immer so, wenn ich eine Fusionskarte überhaupt ins Spiel bringen konnte, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich da gewartet habe, bis ich erstmal, natürlich gibt es da verschiedene Faktoren. Der Standard war natürlich eine Fusionskarte, dann gab es eben so ein Fusionsfeld, glaube ich, wo man.
Spielfeldzauberkarte, ja.
Genau, als Spielfeldzauberkarte, da konnte man sofort, ja, wenn die Voraussetzungen erfüllt waren, diese zwei Monster, die gebraucht wurden, dass man erst dann das Monster auch rufen konnte. Also es war wesentlich schwieriger. Und ich habe mir mal ein bisschen mit den Fusionskarten auch befasst und ich habe auch geschaut, du rufst ja einfach nur, dann haben die gut 2300 Angriff, haben aber keinen Effekt. Hm. Wow.
Gibt's halt auch welche.
Ja.
Aber ganz ehrlich, die zwingt dich ja keiner zu benutzen.
Ja, also. Das ist das Ding. Aber wenn ich mir dann halt anschaue, wie ich zum Beispiel, ich glaube bei XYZ ist das genauso, da hast du nur einen Empfänger und dann einen...
Nee, das war bei Synchro.
Entschuldigung, dann bei Synchro war es, dann habe ich das verwechselt. Es ist einfach so, dass du einfach nur so zwei Monster gelegt hast, kannst sofort rufen, fertig. Das ist wie eine erleichterte Fusionsbeschwörung.
Genau.
Eine extremst leicht.
Eine extremst leicht. Also zum Ursprung her...
Es verschlängert das Spiel.
Genau, es macht es zwar schneller, aber ich weiß nicht, so wie der Dimbula das gesagt hat, dass einfach, es hat ja mehr Spaß gemacht, dass du wirklich so diese eine Karte gezogen hast, wo die damit immer angeworben haben, Herz der Karten, bla bla, ne? Wie es halt immer dazu kam und damit hat es auch natürlich auch mehr Spaß gemacht.
Stimmt.
Ja, ich fand das auch mit den Synchro-Beschwörungen sehr einschränkend. Also ich habe das auch eine Zeit lang online so ein bisschen verfolgt. Und wenn man sich echt, also wenn man wirklich mit vielen Spielern so, die sich aktuell halten, spielen will, das funktioniert vorne und hinten nicht. Das mit den Synchro-Beschwörungen ist unglaublich schnell geworden. Und jetzt mit den Pendelbeschwörungen, wo du jetzt schon sagtest, irgendwie ein Zug und du hast fünf Monster draußen plötzlich, das geht einfach alles viel zu schnell und man slasht sich eigentlich gegenseitig die Karten weg und es kommt gar nicht so ein richtiger Spielfluss zustande.
Das erinnert mich irgendwie so an dieses, weiß nicht, ob du das kennt vom Witcher, dieses Gwent oder Gwent, wie auch immer man es nennt. Wer weiß, habt ihr das mal gespielt? Da gibt es ja dieses Monster, also dieses Monstervolk. Und da rufst du halt einen dieser Monster und hast die Fähigkeit, alle, also wenn du diese gleiche Karte in dem Deck hast, ruft er die einfach raus. Und wenn du die 10-mal im Deck hast, dann kann er die 10-mal rufen.
Klingt aber auch echt übel, wenn man plötzlich mit 10 Karten gegen sich hat.
Das Schlimme ist, das Spiel war so erfolgreich, dass die Spieler stundenlang in The Witcher, in diesen Schabracken oder was auch immer das war, gesessen haben und nur Gwent gespielt haben. Und es ist so erfolgreich, dass es jetzt als einziges Spiel nochmal rauskommt.
Und es gibt sogar die Karten zu kaufen.
Genau. Und es kommt, wie gesagt, nochmal ein extra Spiel raus. So erfolgreich war das. Das ist total krass.
Vielleicht sollte ich mich darüber nicht allzu sehr informieren, oh, nicht, dass ich jetzt wieder was anfange.
Es ist extrem simpel. Also du spielst eigentlich permanent nur auf Karten tot.
Okay.
Das ist so. Das ist die Strategie, die einzige so.
Einfach abwarten, bis der Gegner kein Deck mehr hat.
Ja, oder du.
Oder man selbst, okay.
Nee, was mich jetzt freut, ist ja, ihr habt ja schon gemerkt gehabt, dass die virtuelle Realität kommt ja langsam hier hin zu uns. Ne? sowie die HTC Vive. Und jetzt natürlich die Ultra-Lösung, die Microsoft rausgebracht hat, ist das mit der HoloLens. Ne? Und das Ding ist ja...
Würde ich widersprechen, aber red weiter.
Ja, ja. Das Ding ist halt einfach nur, was ich mir mal vorgestellt habe, weil es haben ja bestimmt schon viele die HoloLens an sich verfolgt. Das ist ja einfach eine Brille, die setzt du auf und du kannst wirklich in Real Life sehen, ob sich da Objekte bewegen oder halt wie Minecraft zum Beispiel. Das ist schon echt geil. Und ich könnte mir sogar ganz gut vorstellen, dass man bei dieser Brille sogar es so programmieren könnte, dass man sogar die Yugi-Duellen damit machen könnte. Würdet ihr euch so eine Anschaffung selber machen? Dass ihr wirklich solche Real-Life-Duelle, dass wirklich, wenn man sogar eine Dual-Disc dafür brauchen würde, dass man die Karten da reinsetzt und wirklich mit der Brille dann diese virtuelle Realität sehen würde? Würdet ihr euch sowas kaufen?
Also die Dual-Disc alleine, die gab es ja damals schon, hätte ich mir nie im Leben gekauft. Das sieht ja lächerlich aus.
Also, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also würde
du sie ja natürlich zum Zubehör gehört.
Ja, dann schon. Also es ist natürlich cool, wenn du die HoloLens hast oder irgendwas anderes. Wird bestimmt genau. Mehr Zubehör kommen.
Ja.
Das wenn du es dann auch siehst, ist natürlich geil. Als Kind hast du natürlich gehofft, als es die Dual-Disc gab, dass du die Monster auch siehst. Ich war sehr enttäuscht, als ich die dann nur drauflegen konnte und nichts ist passiert. Ich war dann schon ein bisschen enttäuscht. Aber mit der Brille zusammen, also ich persönlich fände es ja schon geil, ne? Also ich würde das schon machen. Weil es ist immer eine neue Erfahrung und es ist im Endeffekt, als würdest du dich in diese Yu-Gi-Oh!-Welt rein teleportieren.
Genau. Also ich habe extremste Bedenken, dass es grafisch auch vernünftig aussieht bei der Menge an
Karten. Natürlich. Das ist
ja,
das Problem.
Ja, natürlich. Da muss schon ein sehr, sehr heftiges Netzwerk kommen.
Gab es ja auch damals, ich glaube, als die PS3 ja relativ neu rauskam, so ein Kartenspiel, was halt wirklich auch das Spiel, wo ein Spielfeld dabei war, was gescannt wurde. Und ich meine, das ist ja auch dann irgendwann zusammengebrochen, weil die halt mit den Karten nicht hinterherkamen und mit dem Programmieren.
Aber für die Serie ist ja auch im Endeffekt schon ein Großteil an Karten programmiert.
Ja, aber es wurde ja auch wieder aufgehört. Also mit den PS1-Spielen haben die ja angefangen, die ganzen Karten zu animieren, aber letzten Endes ist es ja bei den Android-Games geblieben, wo einfach nur die Kartenbilder da waren.
Aber bei Pokémon schaffen sie es auch.
Ja, und damit schließen wir auch das Thema dann bei Pokémon. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch dieses Thema mal anzuschneiden und auch darüber etwas zu diskutieren und wie sich auch vielleicht die Zukunft damit entwickeln wird. Und ja, ich würde einfach sagen, es hat heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.